work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
When you're operating at an enterprise level, nothing drives success more than effective team communication. Grammarly for Enterprise enables your company to work smarter and faster. Other AI tools can't quantify impact. With Grammarly, you get measurable results and actionable insights, like tracking key metrics that include brand compliance and readability from their effective communication score. Because when you're able to visualize your team's impact and compare performance against industry benchmarks, you can make data-driven decisions that improve critical business outcomes. So whether you need to streamline messaging between technical and marketing initiatives or cut down on emails between external collaborators, you can trust Grammarly to help employees communicate effectively across the board. Start boosting productivity company-wide with Grammarly. Visit Grammarly.com/enterprise to learn more. That's Grammarly.com/enterprise.
Ruhezonen, Ruheräume machen total Sinn, um der hohen Belastung des Alltags irgendwie gerecht werden zu können. Heißt Anspannung und Entspannung, Pause und Belastung. Nur wenn diese Harmonie funktioniert, und wir sehen ja die ganzen psychischen Störungen, die wir aktuell haben, genau weil das eben nicht berücksichtigt wird.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt wieder Ingo. Hallo.
Ich grüße dich, Anja.
Sag mal, was macht dich eigentlich morgens wach? Der schrille Weckerton oder eine kalte Dusche oder dein Kräutertee, den du regelmäßig trinkst?
Meine Freude auf den Tag.
Das reicht?
Das reicht. Ich bin ja so ein sehr optimistischer Mensch und wenn ich weiß, okay, es gibt wieder einen schönen Tag, meistens jedenfalls, dann freue ich mich darauf. Also ich bin ja so eine Lerche. Ich bin wirklich morgens in der Regel relativ schnell wach. Ja, bin auch so eine Quasselstrippe. Mhm. Das heißt also, das ist schon mal nervig für meine Frau, weil ich bin schon sehr redselig, auch am Morgen.
Naja, Helligkeit und Sonnenstrahlen, ja. Daran mangelt es gerade. Was bedeutet das eigentlich für unseren Körper, wenn wir morgens im Dunkeln aufwachen?
Ach, du weißt ja, dass wir natürlich biorhythmisch irgendwie getriggert sind durch das Sonnenlicht, durch den Sonnenstand. Deswegen sind wir im Winter zum Beispiel auch deutlich müder als im Sommer. Mhm. Ganz andere Vitalität. Und das liegt wirklich in der Tat an der Helligkeit oder am Sonnenstand. Und wenn wir einfach doch Dunkelheit haben, sind wir noch nicht leistungsbereit in der Regel, weil hormonelle Prozesse sich durch die Helligkeit verändern. Wir haben ja so auf der Netzhaut so einen kleinen Rezeptor, der immer guckt, okay, wie hell, wie dunkel ist es? Und der sagt uns, ja, jetzt ist Tag, jetzt musst du Leistung erbringen oder eben nicht. Das heißt, Dunkelheit suggeriert immer noch ja Schläfrigkeit, weil andere hormonelle Prozesse einfach sagen, bleib noch ein bisschen liegen.
Kann ich jetzt gerade nachvollziehen. Müdigkeit ist heute unser Thema. An dunklen Wintertagen fühlen wir uns oft müde, gerädert, antriebslos. Was steckt eigentlich dahinter? Wie kann es sein, dass wir uns tagsüber müde fühlen, aber abends dann nicht ein- oder durchschlafen können? Wann haben wir einen Winterblues und was hilft dagegen? Das sind so die Fragen, die wir heute mal klären wollen. Doch zunächst einmal die Frage, was genau ist Müdigkeit und wie entsteht sie im Körper?
Also Müdigkeit ist, wenn sie wirklich Müdigkeit ist. Ja, das möchte ich manchmal bezweifeln, dass viele sagen, ich bin müde, aber das ist nicht so richtig. Eher Trägheit als Müdigkeit. Müdigkeit ist letztendlich immer etwas, was vom zentralen Nervensystem ausgeht. Das heißt, unser Gehirn ist dann nicht mehr in der Lage, optimale Leistung zu erbringen oder bereit, optimale Leistung zu erbringen. Also Müdigkeit ist immer eine zentrale Frage. Wir werden zum Beispiel niemals lokal müde, in einer Muskelgruppe beispielsweise, sondern immer unser Gehirn entscheidet. Mhm. Der Sportler beispielsweise, wenn sie kaputt sind, die könnten rein theoretisch muskulär weiter, aber wenn das Gehirn Stopp sagt, dann ist es vorbei. Und deswegen müssen wir wissen, Müdigkeit ist immer zentral. Und deswegen gibt es auch verschiedene Komponenten. Es gibt die physische Müdigkeit, also die klassische körperliche Müdigkeit, die aber auch vom Gehirn ausgelöst wird. Es gibt die emotionale Müdigkeit. Ja, wie bin ich bereit, mich darauf einzulassen, Emotionen weiterhin auszuleben oder bin ich bereit, denen immer nachzugehen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich so ein bisschen die kognitive, mentale Müdigkeit. Bin ich einfach zentral jetzt in meinem Gehirn bereits durch das, was ich an Aufgaben habe, überfordert? Bin ich gestresst durch Zeitdruck beispielsweise und. Das ist dann so ein kombiniert zwischen emotionaler und mentaler Müdigkeit. Also wir haben verschiedene Formen der Müdigkeit, weil es immer unterschiedliche Strukturen betrifft. Aber letztendlich läuft alles in der Zentrale in unserem Gehirn zusammen.
Und welche Warnsignale sendet der Körper, wenn wir müde sind?
Das Allerwichtigste ist erst einmal, dass wir verminderte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit haben. Das heißt, wir sind kognitiv nicht mehr so in der Lage, wenn wir müde sind. Oder wir müssen eine körperliche Tätigkeit abbrechen oder unterbrechen, um eine Pause zu machen. Indem zum Beispiel Ermüdungsstoffe wie Laktat, das ist so ein Abfallprodukt des Stoffwechsels, überproportional groß wird. Also Ermüdungsrückstände zellulär gemessen werden. Die Biochemie sagt dann, jetzt ist zu viel saures Milieu in deinem Körper, hör bitte auf. Darüber hinaus gibt es so körperliche Symptome wie stellenweise mal gähnen, weil gähnen hat nichts mit Müdigkeit zu tun, es ist Stress. Wir gähnen ja zum Beispiel auch, wenn wir Hunger haben. Ja, oder wenn du emotional erregt bist, gähnst du plötzlich auch vor einem Auftritt, wenn man auf die Bühne geht. Auch das ist alles Stress. Also gähnen ist immer, ich habe das Bedürfnis, Sauerstoff in den Körper hineinzubringen. Aber auch dann, wenn wir übermüdet sind, heißt das doch immer, wir gähnen. Und natürlich haben wir so ein bisschen, ja, Nervosität, Reizbarkeit, wir wollen an sich nicht mehr und müssen dann doch und so. Und dann vielleicht auch Antriebslosigkeit, wenn wir überfordert sind. Auch das sind so ein paar klassische Dinge. Und ganz schlimm wird es, erleben wir immer im Autoverkehr, weil die meisten Unfälle passieren, die schwersten Unfälle in der Regel immer zwischen 3 und 4 Uhr nachts, weil wir dann eben auch Wahrnehmungsstörungen haben. Bis hin zur Halluzination, wenn man sich quasi dagegen wehrt, schlafen zu gehen und der Körper ein so großes Schlafbedürfnis hat und wir dann noch Auto fahren, hochgefährlich, weil die Wahrnehmung beeinträchtigt ist.
Und welche Tricks helfen dann, wenn uns so eine plötzliche Müdigkeit überfällt?
Ja, aus dem Autofahren kennen vielleicht viele die Kurbel und die Scheibe runter, damit frische Luft ins Auto kommt. Ja, das ist das eine. Das heißt, man versucht so ein bisschen die Sauerstoffzufuhr zu erhöhen. Deswegen zum Beispiel auch das Gähnen ja, damit etwas mehr Sauerstoff in den Körper hineinkommt. Aber ich halte für ein sehr, sehr gutes Motto auch körperliche Aktivität, weil es eben auch dann den Stoffwechsel erhöht. Und das heißt, wir haben eine ganz andere Aktivität der Zelle. Und die führt einfach dazu, wieder Frische herzustellen. Also körperliche Aktivität ist ein Beschleuniger des guten Wohlbefindens und der Wiederherstellung der Vitalität. Deswegen, gerade auch zum Beispiel durch Muskelarbeit, wie zum Beispiel nur ein Spaziergang, ja, in der Mittagspause, wenn ich morgens viel gearbeitet habe, erhöht sich der Sauerstoffgehalt im Gehirn, damit durch Durchblutung um 30%. Und das heißt also, dass Frische wieder da ist. Und das bedeutet also immer auch mal Müdigkeit insgesamt mental mit körperlicher Aktivität beantworten, stellt Frische wieder her, obgleich das den meisten Menschen vielleicht komisch vorkommt.
Gibt ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel fällt mir da gerade ein Kältearmbad, so nach Kneipp. Das würde ja auch für eine frische Kick sorgen, oder?
Das ist in der Tat so, weil da passiert ja auch nichts anderes, als dass du Körpertemperatur veränderst. Ja, und Körpertemperatur verändert heißt ja letztendlich, dass du mehr Stoffwechselaktivität hast. Und Kälte ist immer ein Durchblutungsförderer und damit auch ein Beschleuniger des Abtransports und der Zufuhr von Energie und von Sauerstoff. Und das Gleiche passiert ja auch, wenn du dich aufwärmst. Bei körperlicher Aktivität erhöhst du ja die Temperatur, wie bei Lampenfieber im weitesten Sinne. Und auch dann bist du aufmerksamer. Das heißt also, Temperatur spielt gerade, was Müdigkeit betrifft, häufig eine große Rolle im Beeinflussen. Und das führt insbesondere auch dazu, wie du gerade richtigerweise beschrieben hast, dass wir es manchmal sogar über Bäder, über physikalische Reize schön stimulieren können, ob wir Müdigkeit haben wollen oder eben verlieren wollen.
Früher sagte man Nickerchen, heute sprechen wir vom Powernapping. Was bringt so ein Powernapping und wie lange dauert es?
Also es ist ein Nap und ein Power meint, dass man ihn möglichst kurz, aber intensiv machen sollte. Also Nap heißt letztendlich so ein kleines Nickerchen, in der Tat kein Tiefschlaf, sondern nur ein Nickerchen, kurz die Augen schließen und dann mal so ein bisschen wegdösen. Ja, man sagt, dass es ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern kann und nicht länger dauern sollte, weil man dann in einen Tiefschlaf hineinfällt und wenn man dann wieder rauskommt, ist man nicht wieder frisch und wach. Das heißt also, es ist quasi nur so eine Muße-Viertelstunde, ein bisschen wegdämmen und dann ist es richtig.
In China ist das schon Usus, dass man dort Powernapping macht als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Bei uns sind wir noch weit davon entfernt, oder?
Ja, weil wir eine völlig falsche Vorstellung haben von was ist Arbeit, was ist Belastung, was ist Entlastung. Wir haben nicht verstanden im Arbeitsleben, im Sport ist das völlig normal, dass es einen Wechsel von Belastung und Entlastung geben muss, um Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und wir sagen zum Schlaf zwischendurch, ja, Faulheit im weitesten Sinne. Ist aber falsch. Ist ein völlig normales biologisches Bedürfnis, dass wir auch Ruhezeiten haben müssen. Weil nur dann sind wir leistungsfähig. Und dementsprechend, wie du sagst, in asiatischen Ländern seit vielen Jahren Usus, das einzurichten, auch die Möglichkeiten zu geben. Das würde ich mir in deutschen Unternehmen auch häufig wünschen. In einigen gibt es das bereits. In anderen wird darüber nachgedacht. Insofern ja, Ruhezonen, Ruheräume machen total Sinn, um der hohen Belastung des Alltags irgendwie gerecht werden zu können. Heißt Anspannung und Entspannung, Pause und Belastung. Nur wenn diese Harmonie funktioniert und wir sehen ja die ganzen psychischen Störungen, die wir aktuell haben, die ganzen Probleme, genau weil das eben nicht berücksichtigt wird.
Was bedeutet es eigentlich, wenn wir uns schon morgens so nach dem Aufstehen kaputt fühlen und das dann auch so den ganzen Tag bleibt?
Klar, es kann mal einen einfachen Grund geben, dass wir vielleicht erkrankt sind, dass wir einen Infekt haben, dass wir am Abend auch zu lange gearbeitet haben oder zu lange gefeiert haben. Dann ist das ja völlig normal, weil wir dem Körper die Ruhezeit nicht geben. Aber gerade beim Infekt erkennt man, wir brauchen Ruhezeiten, damit der Körper regenerieren und reparieren kann beispielsweise. Und viele Müdigkeit, die ansonsten tagüber immer noch stattfindet und sich aufrechterhält, ist in der Regel durch eine nicht ausreichende Regenerationszeit begründet. Das heißt, ich habe nicht auf mich selber geachtet, hab viel zu wenig Pausen und Ruhezeiten gemacht. Das bedeutet das letztendlich. Und wenn man das zu häufig macht, gegen seinen Rhythmus, gegen seine Biologie arbeitet, dann wird man sogar krank.
Dann stellt sich erstmal die Frage, sind wir noch müde oder sind wir nicht schon erschöpft?
Die Erschöpfung ist sicherlich schon die Steigerung. Ja, und dann die Steigerung ist sicherlich dann noch ausgebrannt sein, wenn man das mal so von der Hierarchie betrachtet. Aber Müdigkeit ist der erste Schritt ins Erschöpfungssyndrom, ja, und dann sogar ins Burnout möglicherweise. Man muss das dringend beachten, ja, je früher man darauf reagiert. Und deswegen ist es wirklich wichtig, und wir im Spitzensport machen das ja, wir haben eine völlige Harmonie von Belastung und Entlastung. Und wir achten wirklich sehr strikt darauf, dass wir Schlafenzeiten haben, dass wir Regenerationszeiten haben. Spitzensportler schlafen zum Beispiel häufig mittags nochmal, weil die Notwendigkeit einfach so groß ist. Und das machen wir nicht mehr. Ganz im Gegenteil, wir opfern irgendwelche Regenerationszeiten, Schlafenzeiten, Ruhezeiten für irgendwelche äußere Faktoren, die völlig unwichtig sind. Ja, oder für eine Netflix-Serie, was es so alles gibt. Nein, das ist falsch. Wenn wir achtsam mit uns umgehen sollten, dann brauchen wir keinen Achtsamkeitskurs. Wir müssen unsere Biologie beachten, das heißt den Rhythmus von Tag und Nacht und von B- und Entlastung einfach leben.
An welchen Alarmzeichen erkennen wir dann die chronische Müdigkeit?
Im Sport beispielsweise gibt's das ja auch. Da können sogar Knochen zerbrechen. Ja, Ermüdungsbrüche nennen wir dieses Jahr. Und diese Ermüdungsbrüche sind also richtige Materialschäden des Körpers, weil keine Reparatur mehr stattgefunden hat. Und das ist bei uns ähnlich. Das heißt also, wenn wir es komplett übertreiben, dann haben wir viele körperliche Zeichen, insbesondere im Herz-Kreislauf-System. Der Puls hoch, der Blutdruck hoch, Nervosität, kein Schlaf mehr richtig möglich. Wir kommen gar nicht mehr runter, weil die Stresshormone so intensiv wirken, dass sie uns quasi gar nicht mehr entspannen lassen. Und das ist klassische chronische Müdigkeit, die resultiert eben aus der Notwendigkeit des Körpers, immer noch funktionieren zu müssen. Und das führt eben langfristig, wissen wir ja, sogar zu ganz gravierenden Ereignissen wie Herzinfarkt, wie Schlaganfall, die dann die Folge sind von den vorhergehenden Risiken und Symptomen, wie Bluthochdruck beispielsweise oder andere Nervositäten und Unruhe und vor allen Dingen zu wenig Schlafenszeiten.
Was ist das Fatigue-Syndrom?
Fatigue ist in der Regel etwas, was häufig in Verbindung gebracht wird, eben auch mit vielen Erkrankungen. Wir diskutieren das gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona. Mhm. Da haben das gar nicht so wenige, das chronische Fatigue-Syndrom, die quasi gar nicht mehr in den Normalzustand zurückkommen. Häufig ist der Trigger eine vorausgegangene Erkrankung. Bei Multipler Sklerose, bei MS beispielsweise, gibt es auch häufig eben chronisches Fatigue-Syndrom, also ein Dauererschöpfungssyndrom. Da fehlen den Menschen einfach die Kraft, dagegen anzugehen und sich aus dieser schwierigen Situation selbstständig wieder zu befreien. Und das ist ein chronischer, grammatischer Zustand, weil ohne Hilfe funktioniert es dann nicht mehr. Also Fatigue ist die Steigerung von Müdigkeit.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Wer hätte das gedacht?
Also tatsächlich sind wir, so verstehe ich dich richtig, fürs Durchpowern eigentlich gar nicht gemacht. Und das hat ja auch was mit der Chronobiologie zu tun. Und was genau ist das eigentlich, die Chronobiologie?
Ja, wir sind nicht fürs Durchpowern gemacht. Das ist ein Wechsel wie Tag und Nacht von Ruhe und Entspannung. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, deswegen kommt jetzt mal ein ganz provokanter Satz. Wir haben in unserer Gesellschaft kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Regenerations- und Reparaturproblem. Das heißt, wir geben der anderen Seite überhaupt zu wenig Aufmerksamkeit. Und dieses ist wirklich allein durch die ganzen Verführungen, die wir so haben im Netz, in digitalen Medien, im TV-Bereich, die nehmen uns eben die für uns so notwendige Nachtzeit und Nachtruhe. Mhm. Allein, das siehst du schon, wir sind immer mit Licht konfrontiert. Ja, und wenn Licht einer der wichtigsten Trigger ist, ist es wichtig, dass wir eben darauf achten, dass wir die Chronobiologie, also die Biologie in bestimmten biologischen Rhythmen, nicht durch Licht behindern. Der Trigger ist also auf der Netzhaut. Und dieser bestimmt so ein bisschen die Rhythmen von Tag und Nacht, von Herbst und Sommer und Winter beispielsweise. Auch da haben wir ja bestimmte Rhythmen. Und diese münden alle letztendlich in einen unterschiedlichen Stoffwechselmetabolismus. Mhm. Der tuckert nämlich. In der Tat haben wir tagsüber einen Energiestoffwechsel durch den Biorhythmus bestimmt und haben in der Nacht einen Baustoffwechsel. Und genau diese Rhythmen müssen wir einfach beibehalten und die dürfen wir nicht dadurch verändern, dass wir Tag und Nacht tauschen, dass wir den Tag immer weiter ausdehnen und die Nacht immer weiter verkürzen. Wir sehen das bei den Schichtarbeitern beispielsweise, die extreme Probleme haben, weil sie ihre Chronobiologie verändern. Wir wissen gerade bei denen, dass da große Probleme im Sinne der Chronifizierung von bestimmten Erkrankungen besteht, weil sie eben in der Nacht plötzlich Leistung erbringen und am Tag schlafen müssen, was gar nicht vernünftig funktioniert. Deswegen niemals die Chronobiologie verändern, sondern immer im Rhythmus der Jahreszeiten und des Tages leben. Jede einzelne Körperzelle hat ihre eigene biologische Uhr. Es hat ja mal einen großen Versuch gegeben vor vielen, vielen Jahren schon. Da hat man Menschen komplett vom Licht auch stellenweise quasi ferngehalten. Und was hat man festgestellt? Dass sie in einem Rhythmus von etwa 24 bis 25 Stunden auch ohne Licht weiterleben können, weil neben dem Licht, der der Trigger ist und damit auch so ein bisschen immer wieder das Startsignal, auch wenn wir das Licht mal nicht haben, leben wir immer im Metabolismus, im Stoffwechsel in einem 24 bis 25 Stunden Rhythmus. Wir wachen auf, wir gehen schlafen, bestimmte Prozesse finden besser statt als andere, wir sind energiereicher, vitaler als zu anderen Zeiten. Das heißt, jede einzelne Körperzelle hat eine Uhr und erfüllt damit eine Funktion entsprechend der vorgegebenen Uhr im Rhythmus des Stoffwechsels. Dann erkennt man schon, wie tief in uns drin eben dieser Wechsel von Anspannung, Entspannung von Tag und Nacht steckt. Und das dürfen wir nicht verändern.
Wenn du sagst, jeder Mensch hat eine innere Uhr, ist die denn genetisch vorprogrammiert?
Ja, das gibt es. Ich habe ja vorhin schon das mal erzählt, dass ich eine Lerche bin. Es gibt auch Eulen. Ja, und Eulen sind eben diejenigen, die ein bisschen später im Tagesverlauf wach werden, aber die dann eben doch in den Abendstunden etwas mehr ja, aktiver und vitaler sind. Die unterscheiden sich um 4 Stunden. Das heißt also, dass wir bei den Lerchen immer von einem sehr frühen Beginn des Tages sprechen, bei den Eulen eben von einem späten Ende. Und dann gibt es die Normotypen. Das sind diejenigen, die 70-80% unserer Bevölkerung ausmachen. Aber es gibt eben genetische Prädispositionen, richtigerweise, die uns zum Beispiel diesen Startrhythmus des Tages vorgeben. Und das ist unter anderem die Lerche und die Eule.
Weißt du denn eine Zauberformel, wie wir optimalerweise Energie tanken, statt sie zu verschwenden?
Ich denke, dass Tag und Nacht, genauso wie Belastung und Pause, eine gemeinsame Harmonie haben müssen. Und das bedeutet 12:12, das ist nun mal so, also 1:1. Das heißt, wir müssen der Gewichtung, das ist meine Zauberformel, der Regeneration, der Reparatur, genauso viel Raum und Zeit einräumen wie der Belastung und der Energieverschwendung. Und das heißt also, wenn wir schon im Tagesverlauf 12 Stunden dafür aufbringen, eben etwas leist zu bringen, zu lernen, zu arbeiten, zu reisen oder wie auch immer, dann sollten wir auch die anderen 12 Stunden eben dafür erbringen, uns zu beruhigen, runterzukommen, zu regenerieren. Also für mich heißt 1:1 ist die richtige Harmonie.
Oh je.
Oh je, genau. Und das schaffen die meisten nicht.
Ich weiß das nicht.
Die dritteln den Tag in der Regel heutzutage. Das heißt, wir haben 8 Stunden ungefähr Arbeit. Wir haben 8 Stunden grob dann eben Freizeit, ja, oder Haushalt und die Alltagsaktivitäten und 8 Stunden Schlaf. Und das wird leider im Sinne des Schlafes immer weniger, weil Arbeitsprozesse sich immer weiter ausdehnen. Freizeitnotwendigkeiten natürlich sich auch gerade im Bereich der sozialen Medien auch immer weiter ausdehnen. Und da, wo wir am meisten gerade opfern, ist die Regenerationszeit. Wir verlieren so ein wenig eben diese Harmonie der Balance, wie ich es mir gewünscht hätte, von 1:1. Ja, mhm. Und das ist nicht gut, weil wenn ich zum Beispiel auf Vorträgen bin und ich frage immer, wer schläft denn mehr als 7 Stunden oder als 7,5 Stunden, was ja so ein bisschen als Maß immer gesagt wird, 7,35 schläft man ja so, dann sind das schon wirklich wenige, die mehr schlafen als 7,5 oder 8 Stunden. Ja? Wir im Sport schlafen alle mehr, weil das brauchen wir.
Und ja, viele schlafen noch weniger. Ne?
Ja, und viele schlafen noch weniger. Es gibt allerdings eine ganz kleine Gruppe an Menschen, Angela Merkel hat man das ja nachgesagt, dass sie mit 4 bis 5 Stunden klarkommt. 1 bis 2% der Menschen haben eine genetische Prädisposition, die sie in die Lage versetzen, ein wenig weniger Schlaf zu benötigen, aber das ist die Ausnahme. Also 98% der Menschen brauchen in der Regel 7,5 bis 8 Stunden Schlaf, um normal zu funktionieren. Und wenn du dir mal überlegst, dass morgens am Montag, wo die Woche beginnt, 15% der Menschen in Deutschland nicht ausgeschlafen in die Woche starten. Ja, da siehst du, dass auch an den Wochenenden die wichtigste Erholungszeit im weitesten Sinne nicht mehr zur Erholung genutzt wird. Sondern ist auch vollgepackt mit allen möglichen Dingen. Und insofern müssen wir uns nicht wundern, dass wir eben montags in die Woche dann schon nicht mit einem vollen Akku starten.
Wer hätte das gedacht?
Ist es wahr, dass Menschen, die wenig Tageslicht am Arbeitsplatz haben, bereits nach kurzer Zeit erhebliche Beeinträchtigungen erleben, also Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen?
Das ist in der Tat so, weil wenn du wenig Tageslicht bekommst, hat der Körper das Signal nicht bekommen, er muss auf Leistung sich einstellen. Und das bedeutet, dass du in dem Moment, wenn du quasi aus einem dunklen Moment in die normale Leistung einsteigen musst, es nur mit überproportionaler Anstrengung gewährleisten kannst. Es ist dann quasi eine geistige und körperliche Überforderung, weil der Körper noch nicht bereit ist, in dem Moment ohne Tageslicht die Leistung zu erbringen. Deswegen zum Beispiel im Winter, in der Dunkelheit vor 9 Uhr, große, anspruchsvolle Klausuren zu schreiben, ist völlig kontraproduktiv, weil die Menschen sind nicht in der Lage, das zu tun. Nur mit großer Anstrengung. Also das von Schülern zum Beispiel abzuverlangen, im Winter um 8 Uhr eine Hausarbeit zu präsentieren oder eine Klassenarbeit zu schreiben, ist falsch. Ja, weil eben die Leistungsfähigkeit noch nicht vorhanden ist. Genauso ist es falsch, von einem Sportler zu verlangen, dass um 21 Uhr ein Fußballspiel angepfiffen wird. Auch da ist der Körper nicht mehr auf Leistung getrimmt. Wir als Fernsehzuschauer wollen das ja.
Ja.
Aber für den Sportler ist es der Super-GAU. Ja, um 21 Uhr maximale Leistung zu erbringen, vielleicht sogar bis 23 Uhr im Elfmeterschießen, wo wir gemütlich auf der Couch, soll gerade da wegdämmern, da soll der Fußballer Höchstleistung erbringen. Da erkennst du schon, wenn wir das Tageslicht nicht immer mitdenken, als wichtiger Trigger, dann haben wir echte Leistungseinbußen in Form von Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsschwäche. Bewegungsqualität leidet auch. Verletzungsanfälligkeit steigert deutlich. Ja, allein aufgrund der Dunkelheit, weil der Körper nicht mehr auf Leistung angetrimmt ist. Deswegen Tageslichtlampen?
Ja, das wollte ich dich mal fragen, nicht?
Natürlich erstmal der Blick aus dem Fenster, so viel wie möglich Tageslicht machen. Ich würde mir im Winter auch häufig wünschen, dass Menschen, wenn denn mal die Sonne scheint, so eine Sonnendusche nehmen. Nicht in die Sonne schauen, aber mit ganz offenen Augen in die Helligkeit bewusst begeben in der Mittagszeit, um so eine gewisse Helligkeit wieder als Trigger der Vitalität zu tanken. Oder eben morgens dann mit Lichtquellen vielleicht arbeiten, die einen wach machen. Ne? Mhm. Oder abends, genau auf die andere Richtung, wieder mit Kerzen zu arbeiten, um runterzukommen. Und nicht eben mit einer helleren Wohnzimmerbeleuchtung da sitzen, mit einem wahnsinnig hellen LED-Bildschirm, ja, wo man zwar die Haare des Bibers in letzter Qualität sieht, aber wo wir wach werden durch das Licht. Und dann erkennt man schon, Licht als Steuergröße, deswegen im Wohnzimmer abends immer Licht runter. Weit vom Fernseher weg, damit das Auge nicht so viel Licht bekommt. Aber morgens mit Tageslichtlampen zu arbeiten, ist toll. Es gibt zum Beispiel ein schönes Produkt aus Finnland, die ja viel Dunkelheit haben im Winter. Die geben sich viel Licht morgens bereits über sogenannte Kopfhörer, so sieht man das, so richtige Lichtkopfhörer, um eben das Licht als Tageslichttaktgeber einfach so ein bisschen auch in den Wintermonaten zu nutzen. Die bleiben ja immer im Dunkeln. Die haben eine Stunde Helligkeit quasi in den Wintermonaten und das ist zu wenig. Und das eben zu verhindern, helfen so Tageslichtlampen oder wie auch immer.
Es gibt sogar Brillengestelle, die ja Tageslichtlampen integriert sind.
Also ich glaube, dass wir uns über die Bedeutung des Lichts einfach viel zu wenig im Klaren sind. Mhm. Ne? Und wenn wir da Lichtquellen haben, die uns einerseits stören bei der Nachtruhe, oder eben uns nicht ausreichend Licht geben im Tagesverlauf. Und da sollte man sich wirklich technische Lösungen, wenn man müde ist immer morgens auch, sollte man sich einfach überlegen, wie kriege ich da ausreichend Licht? Gerade in den Wintermonaten, wo wir uns ja immer nur in dunklen Räumen aufhalten. Ein echtes Problem.
Liegt das nur am Licht, dass wir uns drin schneller müde fühlen als draußen?
Das liegt natürlich auch an der Luft. Es ist auch viel zu warm in den meisten Räumen. Und auch da wissen wir, dass ein bisschen Kälte, also eben nicht nur bei 21, 22 Grad, sondern nicht nur eine Wohlfühltemperatur, sondern 18 bis 19 Grad in den Räumlichkeiten schon auch große Vorteile hat, weil es einfach mehr anregt. Insofern, es gibt viele Gründe. Es gibt natürlich auch Ernährung, was sehr stark auf Müdigkeit einzahlt. Esse ich zu schwer beispielsweise, dann wird ganz viel Blut und Sauerstoff quasi in den Magen-Darm-Trakt hineingezogen. Der Kopf bekommt kaum noch etwas. Und insofern, ja, auch Ernährung und auch körperliche Aktivität als Aktivator wird viel zu wenig genutzt. Es gibt viele Einflussfaktoren, aber die wichtigsten sind Bewegung, Ernährung und Regeneration. Und da ist Licht eben ganz wichtig als Taktgeber.
Dunkelheit, Winterblues, warum machen wir eigentlich keinen Winterschlaf?
Ja, so wie die Tiere das machen. Das wird aber deswegen gemacht, weil die natürlich in den Wintermonaten häufig keine Nahrung finden. Deswegen gehen viele, nicht alle, aber viele Tiere ja in den Winterschlaf. Alle, die auch im Winter Nahrung finden würden, die schickt man ja nicht in den Winterschlaf hinein. Das hat die Natur wunderbar eingerichtet. Und da wir ja Lieferando haben und jeden Tag irgendwo anrufen können, brauchen
das
wir das
Problem
nicht.
Haben wir nicht.
Das haben wir nicht.
Wie kommt es eigentlich, dass wir häufig unter Frühjahrsmüdigkeit leiden?
Das ist so ein hormoneller Umstellungsprozess. Das heißt also, wenn wir plötzlich ja die Sonne so bekommen, dann sprießen die Hormone und jede Umstellung kostet Kraft. Das bedeutet also, dass wir uns 2, 3, 4 Wochen einfach umstellen müssen. Wir diskutieren das ja häufig bei der Umstellung der Sommerzeit und Winterzeit. Da sehen wir ja schon, wie viele Menschen auch darunter leiden. Allein um diese eine Stunde Veränderung, die wir immer haben. Und das Gleiche ist noch intensiver, wenn die Sonne so hoch steht und wir dann hormonell anders plötzlich gepolt sind, viel mehr auf Vitalität. Wir brauchen etwas weniger Schlaf, weil wir eben deutlich mehr auf die Aktivitätsseite rüberrutschen. Das ist anstrengend für die Körper, diese Umstellung. Das ist Frühjahrsmüdigkeit.
Mal eine ganz doofe Frage.
Macht Kaugummi kauen eigentlich wach?
Na, sagen wir, jede motorische Aktivität ist immer eine Reizsetzung für den Körper. Es kann dich aber auch müder machen, denn es ist ja letztendlich eine ganz monotone Tätigkeit, genau wie Gehen, Laufen auch. Aber Motorik im Bereich des zentralen Nervensystems des Gehirns ist immer auch eine Stimulanz. Und dementsprechend ja, Aktivierung der Muskulatur hilft, wach zu bleiben.
Welches Essen macht schnell müde?
Eine Gans zum Beispiel. Die Weihnachtsgans hat müde gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher bei den meisten. Ja, also alles, was schwer im Magen liegt, das muss man ganz klar sagen. Warum? Weil eben für diese Bearbeitung, nehmen wir mal die Gans, schon 4 bis 6 Stunden notwendig sind, um die zu verschnitzeln und zu zerkleinern. Und alles, was also lange, lange benötigt, zieht auch viel, viel Energie aus dem Körper heraus. Das müssen wir wissen. Das heißt, wenn wir essen, ziehen wir Energie weg vom Körper, weil die Bearbeitung Energie kostet. Je länger die Bearbeitung ist, umso müder werden wir, weil immer mehr Energie benötigt wird, das, was wir gerade gegessen haben, zu bearbeiten. Deswegen helfen wir dem Körper also quasi mit einer leichten Nahrung, die vielleicht vorbereitet ist, gebreit ist, flüssiger ist. Das hilft dem Organismus, um einfach schneller die Nahrung zu haben und wacher zu bleiben.
Werden wir schneller müde, wenn wir zu wenig trinken?
Auch, natürlich. Das wissen wir ja auch, dass zum Beispiel ein Flüssigkeitsverlust von nur 2%, das ist gar nicht so viel, uns zum Beispiel nicht mehr in die Lage versetzt, das Auto vernünftig zu fahren, weil wir nicht mehr so aufmerksam, so konzentriert, so schnell sind in der Reaktion. Das heißt also, Flüssigkeitsverlust führt immer zu einer Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit und damit zur Müdigkeit.
Was sind denn nun letztlich die besten langfristigen Strategien, mit denen wir unsere Müdigkeit nachhaltig reduzieren?
Ich würde sagen, eine vernünftige Harmonie von Belastung und Entlastung. Wird immer so leicht gesagt, ausreichend schlafen. Ja, ausreichend schlafen. Ja, niemals für irgendeine Sendung im Fernsehen, für eine Netflix-Serie und sei sie noch so spannend, Regenerationszeit opfern, weil es rächt sich. Achtet bitte auf euch selbst, also Achtsamkeit ist die vernünftigste Strategie und das setzt voraus einfach, dass man die Belastung des Alltags bearbeitet. Vernünftig essen, das heißt abends insbesondere die Regenerationszeit nicht durch zu großes, zu intensives Essen reduzieren. Weniger Alkohol, auch Alkohol stimuliert quasi die Körperprozesse, die Vitalität und wir sagen ja, dass 0,4 Promille sogar anregt. Aber trotzdem ist das kein Signal, das jetzt immer zu machen, dauerhaft. Ganz entscheidender ist es letztendlich, die Schlafphase, die Entlastungsphase einfach nicht dadurch zu behindern, dass wir eben Alkohol getrunken haben. Das ist nämlich der Fall. Und vor allen Dingen körperliche Aktivität nutzen dafür, dass Müdigkeit sich reduziert, hormonelle Prozesse normalisiert werden, Stresshormone abgebaut werden und damit deutlich mehr Ruhe im Körper und im Geist einkehrt.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Welche Übung gibt es, um auf die Schnelle Energie zu tanken?
Also es gibt natürlich ganz einfache Kniffe. Ein ganz einfaches Thema ist, mit den Händen irgendwie in die Nähe unseres Gehirns zu kommen. Wenn man zum Beispiel an den Ohrläppchen ein bisschen zieht und kneift und diese drückt, wird das sehr schnell auch zu einer Körperreaktion führen. Ist zwar ungewöhnlich, aber machen wir manchmal unbewusst sogar, indem man dann einfach mal an sich herumfummelt da oben am Ohr. Und das ist schon ein typisches Zeichen dafür, dass man Motorik sucht. Die Schläfenmassage, auch ganz wichtig. Das heißt, so ein bisschen, da laufen ja viele Prozesse letztendlich der nervalen Steuerung, auch insbesondere im Bereich der Schläfe eben durch. Also hier massieren, durchblutungsfördernd und Kälte. Ist auch ein ganz wichtiger Motor, möglicherweise Kälte in den Nacken so ein bisschen zu legen. Auch das bringt eine Körperreaktion, abkühlen und das führt relativ schnell wieder zur Vitalität.
Vielen Dank, Ingo. War wieder sehr aufschlussreich. In der nächsten Folge verraten wir mal die besten schnellen Bewegungen gegen Rückenschmerzen. Quickies genannt.
Volkskrankheit, Rückenschmerzen ja immer noch. Ja. Und dabei ist es gar nicht so schwer, etwas dagegen zu tun. Quickies ist unser Motto und ihr werdet sehen, wie schnell es geht, dass dann die Beschwerden verschwinden.
Super, danke dir.
Gerne.
Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.